Nimm's. Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
dem Ketchup Nummer 18.
Frosthärte oder Altersmilde?
Frosthärte.
Birkenstock oder Doc Martens?
Doc Martens.
Bayern oder Hessen?
Das ist gemein. Ja, Hessen, notgedrungen.
Jada oder Will?
Das musste ich wieder googeln. Du machst mich fertig mit diesen popkulturellen Dingen. Das kriege ich nicht mit. Aber Will Smith, einfach weil er der Fresh Prince ist.
Prince of Bel-Air. Überraschung des Monats?
Es gab ein sehr überraschendes Fahrrad, das mich sehr überrascht hat, von Decathlon. Ohne jegliche Ankündigung, ohne jegliches Pressematerial, ohne Pressekampagne, hat Decathlon ein leichtes E-Bike gelauncht.
Kell Surprise.
Es passt natürlich total super und irgendwie, ich habe so gedacht, vielleicht haben sie es einfach nicht mehr richtig angeteasert bekommen, weil sie sich total beeilt haben, weil sie irgendwie jetzt noch so den Schwung mitnehmen wollen und weiß ich nicht.
Okay, du musst mir das erklären, welchen Schwung. Blume des Monats?
Später. Blume des Monats? Die Sonnenblume.
Gemüse des Monats?
Kohlrabi gab es gestern, war sehr lecker.
Lauens, wohin hast du in der letzten Zeit welches Rad besonders gerne genommen?
Unser eigenes Lastenrad. Ich kann einfach, ich muss zwar auch andere Fahrräder gerade testen, das tue ich auch, aber wir fahren nur noch Lastenrad, auch im Regen. Es ist so toll, es macht so Spaß.
Quel amour, als ob es Regen geben würde. Laurenz, erklär mir, welchen Schwung Decathlon mitnehmen will.
Ach so, ja, das klang jetzt so total insidermäßig. Ne? Nein, in meiner Vorstellung, warum das so hoppla hopp plötzlich auf der Shopseite erschien, ohne Ankündigung, ist so, dass sie sich beeilen wollten. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum man so ein, das ist wirklich ein richtig cooles Bike, das hat einen Mahle X35 Motor, das ist so der beliebtes, also ein super bewährter, beliebter Motor bei E-Gravel-Bikes und E-Rennrädern, der spricht so sehr natürlich an und auch bei so leichten Urban-E-Bikes und hat natürlich wieder einen Bombenpreis, der allerdings, wir hatten das dann als Newsmeldung gebracht, auch schon irgendwie ein, zwei Tage, nachdem das auf der Seite erschienen war und am nächsten Tag war es nochmal plötzlich 100 Euro teurer. Also es ist ein... Ja, es lässt schon viel Interpretationsspielraum, wie dieses Fahrrad auf den Markt gekommen ist, was da so im Hintergrund alles passiert ist. Ich glaube, sie wollten sich sehr beeilen und dann haben sie es versehentlich
ein bisschen den Preis noch nicht festgelegt. Ein
bisschen zu günstig. Also es hat 1.799 Euro kostet, was der Wahnsinn ist. Jetzt kostet es 1.899 und ist immer noch das günstigste mit diesem Motor. Und dann, weiß nicht, vielleicht wegen der Van Move-Pleite hat man vielleicht sich auch gedacht, kann man ein bisschen, ja, quasi Marktanteile Kunden
Meinst
abgreifen.
Meinst du wirklich, dass das tatsächlich so...
Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall, auch abgesehen von Van Move, ist es einfach ja ein Segment, was total gut läuft. Einfach so auch gerade so als Gegengewicht zu den schweren SUV-E-Bikes, die so auch irgendwie trendy waren oder noch trendy sind, ist ja,
Also mich überrascht es ja genau gegenteilig, ja, weil, also ich denke überhaupt nicht an Schwung, ich denke gerade an tiefe Flaute, ich sehe da gar kein Segel groß aufgebläht.
Es war jetzt sehr speziell auf diese Kategorie
bedacht. Ja, aber es ist ja ganz spannend, wie du in diese Richtung denkst, weil es muss eine Motivation da sein, so ein Rad rauszubringen, wenn gerade alle Lager voll sind und die Leute ja auch eine Preispolitik machen, die ganz spannend ist, um ihre Lager leer zu bekommen. Aber ist es vielleicht gerade in dem Segment nicht der Fall? Sehen Sie da gerade aktuell im Herbst das Potenzial? Ist ja... eine europäische Marke, also da denkt man jetzt auch nicht, okay, die kommen aus Südamerika, da geht jetzt der Frühling los. Da kann man dann schon mal so spontan noch ein Rad auf den Markt bringen. Oder sagen Sie, wir müssen uns jetzt als Marke positionieren, was Sie ja schon seit einiger Zeit sehr strategisch durchziehen und geben jetzt Vollgas, wenn alle anderen straucheln und kämpfen und rotieren. Und schauen, wie sie ihre Schwächen durch...
Für letztere Theorie würde auch sprechen, dass sie jetzt gestern hatten sie so eine Reveal-Innovation-Veranstaltung, wo sie Neuentwicklungen präsentiert haben aus all ihren Marken. Und da war auch unter anderem ein Long John Lastenrad dabei, was ich gerade texte. Also würden wir jetzt hier nicht aufnehmen. Das erscheint also auch jetzt gleich auf der Seite. Alles, was man bisher weiß, man weiß noch nicht so viel, aber es sieht super spannend aus und es wird ja wahrscheinlich auch wieder preislich eine Ansage. Das kommt aber erst im Frühjahr nächsten Jahres. Aber ja, sie geben Gas und ja.
Hast du sonst noch Sachen getestet?
Oh ja, ich hab getestet. Ich habe zum Beispiel ein Moustache getestet. Ich glaube, hatte ich das angekündigt im letzten Ketchup? Das ist ja ein total spannendes Radkonzept, weil es so nachhaltig produziert ist. Das ist nämlich, Moustache ist ja eine französische Marke, sagt ihr vielleicht was? Es ist ja so ein E-Bike-Only-Hersteller.
Hat auch einen Eurobike-Award bekommen.
Genau, für das J. Und das habe ich jetzt getestet. Das ist nämlich aus europäischem Aluminium in Frankreich gegossen. Also der Rahmen kommt aus Frankreich. Dann kommen natürlich auch ein paar Parts aus Frankreich oder zumindest von französischen Marken. Ich glaube, wenn dann da so eine SR Santur Federgabel dran ist, dann ist die vielleicht in Frankreich entwickelt, aber wahrscheinlich nicht in Frankreich hergestellt, sondern in Asien hergestellt. Aber ein Fahrrad mit großem Nachhaltigkeitsanspruch. Und es sieht auch echt irre aus und es fuhr sich wie so eine Sänfte, wie so ein fliegender Teppich eigentlich. Das war schon echt ganz spannend. Ja.
Sehr schön. Ja, mit dem europäischen Produktionszyklus, der jetzt da so aufgebaut wird oder diese Lieferketten, die versucht werden, in Europa zu etablieren. Ich meine, ich habe vor Ewigkeiten mit Ohne Motion damals den Podcast gemacht und habe erfahren, dass über 90% tatsächlich aus der EU kommt und Ohne Motion sourcen in diesem Circle. Also die gehen von Kilometer nach Kilometer im Umkreis tatsächlich und schauen, was da so um sie herum passiert, ab Berlin sozusagen. Ja. Und ich war, wer den letzten Podcast gehört hat, ja in Koblenz bei Cargo und Cargo gehört zu RTI. Und RTI kennt man unter anderem und vor allem für Ergon. Das ist deren Hausmarke sozusagen gegründet. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel über die Rücksiedlung, ich kann es eben nicht Rücksiedlung nennen, der Produktionskette, weil es bei uns noch nie existiert hat. Ja, also das war einfach Aufbau, immer Asien. Und überhaupt diese Etablierung der Lieferkette hier in Europa. Und was ich so spannend finde, ist, dass jetzt hier tatsächlich eine Annäherung von Automotive-Industrie und Radindustrie passiert. Also gesourced wird oder zusammengearbeitet wird mit vielen Automobilzulieferern, die sich selber breiter aufstellen wollen, die wirklich proaktiv auf Ergon zum Beispiel zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir wollen uns tatsächlich auch in der Radindustrie ein bisschen ausbreiten und schauen, wie wir euch hier bedienen können. Und was dann noch so für Kinderkrankheiten sind, wie sich das Ganze erst etablieren muss, weil das natürlich, ob es jetzt in Taiwan ist oder in China, da die Professionalisierung ja schon seit Jahrzehnten sich perfektionieren konnte. Und das muss jetzt tatsächlich hier in Europa frisch aufgebaut werden.
Aber, ja, sehr interessant. Ja. Vielleicht für den Kontext noch, Ergon macht ja keine Fahrräder, sondern Kontaktpunkte, also Anbauteile, genau. Sättelgriffe und so, also viel so Kunststoff und sowas. Genau. Das ist interessant, ja, dass sie
aufeinander zugehen. Aber das Cargo-Bike wird auch der Rahmen in Europa produziert. Damals in
Portugal,
in der...
In Portugal, glaube ich, oder? Wo?
Nee, ich glaube in der Türkei.
Okay.
Und damals entstanden, auch vor dem Hintergrund, dass das in der Corona-Zeit sich erst entwickelt hat zur Marke. Ja? Also 2018 dann langsam gegründet. Dann konntest du nicht nach Asien schauen und sagen, hey, ja. Wer produziert uns jetzt gerade mal einen Rahmen während der Covid-Phase? Ja, ja, sehr spannend.
Bist du eigentlich schon mal in Portugal gewesen, dort, wo gerade dieses Bike Silicon Valley entsteht, oder ich weiß nicht?
Nee, ich war schon lange nicht mehr in Portugal. Ich liebe Portugal. Du kannst mich hinschicken.
Ich kann dich hinschicken. Ja, okay. Nee, gut, dann es gibt halt eben diese eine Ecke, wo total, also SRAM baut ja schon immer die Ketten in Portugal und inzwischen ist dort aber auch noch viel, viel mehr. Wurden auch schon so Reisen hin organisiert und sowas. Wie kam ich denn jetzt? Ach so, ja, nee, Riese und der Rahmen meines Fahrrades, meines Lastenrades ist in Portugal produziert. Genau, und der Händler hat mir das erzählt und ich fand es super spannend, weil der nämlich schon da war. Die Händler wurden nämlich eingeladen, mussten ein bisschen was drauflegen, aber wurden eingeladen zu so einer Reise dorthin. Und das muss wohl super spannend gewesen sein, weil da inzwischen sehr viel, viele Dinge produziert werden für die Fahrradindustrie.
Ja, unser Europameister sozusagen, was die Fahrradproduktion anbelangt.
Ja.
Und auch Textil, sehr viel Textil wird früher war, als ich noch sehr tief in der Textilindustrie drin steckte oder in der Bekleidungsindustrie, war Portugal gar nicht so einen guten Ruf, was die Fabriken anbelangt. Also da sind einige Designer, mit denen ich gesprochen habe und Produktmanager haben dann gesagt, wenn du dann einmal in Portugal war es, dann denkst du auch, nee, dann doch lieber wieder hier Richtung, also Litauen war zum Beispiel auch so ein Zielpunkt und dann natürlich China, immer der Vorwurf, dass man in China produziert und dass da die Menschenrechte und so weiter nicht geachtet werden, aber was man dann so für Bilder bekommt, wie hochprofessionell und hochmodern das zum Teil abläuft, muss man auch immer sehr differenziert sehen, so einfach ist es dann doch nicht.
Ja.
Ja, okay, Portugal steht auf der Liste. Was stand sonst noch bei dir an?
Ich glaube, da hatte ich beim letzten Mal auch drüber gesprochen oder wusste ich es da noch gar nicht. Ich war jedenfalls jetzt auf meiner ersten Critical Mass. Oder wir, besser gesagt, und das war total cool. Ich hatte mir das sehr vorgenommen, für dieses Jahr mal an einer Fahrraddemo teilzunehmen. Ich habe eine Critical Mass schon ein, zwei Mal, auch ganz früher, als ich noch nicht genau wusste, was das ist, schon gesehen. Und letztens auch noch mal, habe mich sehr gefreut, das war mehr oder weniger Zufall, in Frankfurt war das. Ja, und jetzt waren wir auf einer Critical Mass, weil wir...
Wo denn?
In Wiesbaden. Und haben unser Lastenrad ins Auto gepackt. Das ist natürlich irgendwie total absurd, aber...
Das ist sehr absurd, ja.
Ja, aber ja auch wieder cool, weil es nämlich da reinpasst. Ich meine, das ist relativ lang, das Riese und Müller Load, aber wir haben halt auch einen Maxi-Caddy und das passt, wenn man da die vordere Sitzbank noch umlegt.
Die vordere Sitzbank, okay.
Genau, wir haben hinten zwei
die
Sitzbänke.
Die bei mir in meinem Caddy überhaupt gar nicht existiert.
Die genau, Bank. Die hinterste, okay. Die haben wir auch dauerhaft in der Garage, ne? Dann passen da schön zwei Fahrräder.
Langen, ja, okay.
Rein, ja. Ein Sitz muss natürlich stehen bleiben für den Kleinen. Und ja, dann sind wir nach Wiesbaden gedüst und haben uns da mit Freunden getroffen, die dasselbe Lasti fahren und haben da, Party gemacht und also es war eine sehr positive Atmosphäre.
Wie muss man sich das so vorstellen? Wie viele Leute sind dort? Wann geht das los? Gibt es ein Rahmenprogramm?
Es wird vorher der Treffpunkt kommuniziert und der Endpunkt und die Route steht natürlich im Vorhinein auch fest. Ich weiß gar nicht, ob man die vorher einsehen kann, weiß ich nicht. Aber das war natürlich top abgesichert von Polizei und vielen Ordnern. Und wir sind da wirklich die Hauptverkehrsstraßen gefahren. Wir sind zum Beispiel vom Hauptbahnhof die Straße entlang gefahren. Und Teilnehmer, offizielle Zahl weiß ich nicht, aber es waren sehr viele. Also wir haben uns auf dem zum zentralen, mehr oder weniger zentralen Platz in der Innenstadt getroffen, wo auch die, die heißen Quellen sind in Wiesbaden. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie er heißt. Kann man in meinem Erlebnisbericht dazu nachlesen. Dafür musste ich es halt auch erst googeln. Ich bin ja kein Wiesbadener. Und der war schon, ich würde mal sagen, so halb gefüllt mit Rädern und Menschen. Das war schon viel. Und es gab auch gerade so in der Anfahrtsphase häufiger Staus, weil es sich da noch, ja, da war es dann noch nicht so
also
flüssig.
Also nicht Autostaus, die alle ihre Cargo-Räder aus den VW Caddy Maxis rausgeholt haben, sondern Fahrradstau.
Nee, okay. das war natürlich alles Wiesbadener, und keine Kiddicke Mess Touristen wie wir. Aber ich bin total froh, dass wir es gemacht haben, weil es hat total Spaß gemacht. Und
dem Kleinen auch?
Dem Kleinen hat es auch total gefallen. Und der hat, es gab so mehrere Momente, wo ich echt sehr happy war, dass wir das gemacht haben, und wo man auch merkte, was er da schon alles von mitnimmt. Der hat zum Beispiel, dann irgendwann hat er plötzlich so eine Abbiegegeste gemacht aus dem Lastenrad. Also ich bin normales Fahrrad gefahren, hinter ihm, und irgendwann ging es links rum, er hat dann halt auch so den Arm rausgehoben, wie alle vor ihm, ne? Also dieses Thema Mobilitätsbildung oder Verkehrserziehung ist es ja dann erstmal. Muss ja gar nicht so hoch. Es ist ja einfach erstmal Verkehrserziehung, die dann da direkt passiert, in einem total sicherem Rahmen und
cool. Ja. Cool.
Also das war
eine
schon
Freundin von mir hat mal erzählt, wie ihr Sohn auch mitgeradelt ist bei einer Kiddicke Maß, und ihr war es ein bisschen peinlich, weil er die ganze Zeit nur laut geschrien, schau mal Mama, Polizeimotorrad.
Das ist doch auch gut. Ja, das ist natürlich, sonst siehst du auch nicht so viele, die vor allem dann für dich da am Straßenrand stehen, so viele Polizisten, ja.
Ja, kann man ruhig auch mal honorieren. Ich war bei Fridays for Future, beim Klimastreik, und es war echt toll, wie bei der Hitze in ihrem ganzen 50-Lagen-Outfit mit Bulletproof West. Ich weiß es nicht, was die alles tragen müssen. Und wie nett und hilfsbereit die Polizisten und Polizistinnen waren.
Ja.
Jo, ja, anything else?
Anything else? Bei mir erstmal nicht. Bei dir?
Ja, also wie gesagt, ich war bei Cargo in Koblenz und war ein bisschen erschüttert, muss ich ehrlich sagen, über Koblenz. Ich dachte, das ist wirklich so eine der Fahrradstädte Deutschlands. Immerhin das Zuhause von eben RTI mit, ja, also sicherlich einigen 100 Angestellten. Und Canyon.
Und Cargo.
Ja, RTI, Cargo gehört zu RTI.
Ja, habe ich jetzt wieder. Aber und, ja, man hört
also
es so oft
Cargo
im Zusammenhang.
Arbeiten noch nicht so viel Leute. Ja. Aber bei Canyon inzwischen dann doch sehr, 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 sehr viele. Ja, also ich konnte nicht vorbeihuschen, aber...
Jetzt auch mit Tarif.
Wo bist du denn? Ich höre dich fast gar nicht mehr. Jetzt
echt?
Wieder da? Jetzt auch mit Tarif. Und die Stadtinfrastruktur für das Fahrrad war... katastrophal, bis nicht vorhanden. Und also außer an den Flüssen entlang radeln durch die Stadt, muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen irritiert, weil ich es gar nicht mehr so gewohnt bin. Ich war jetzt in Frankfurt viel dieses Jahr. Also Frankfurt ist wirklich beeindruckend. Es passiert so viel in München, was man aus Hamburg hört. Ich möchte eigentlich schon wieder nach Hamburg, einfach um zu sehen, was da für Fortschritte passieren. Die haben ja nochmal deutlich, was heißt deutlich, aber doch auch, ja, ich glaube, über 30%, in München ist es ein Zuwachs von 33%, war es, glaube ich, bei uns, bei Ihnen sind wir 36%, 35% an Fahrradfahrern. Und also da tut sich wirklich was. Und dann hast du so eine Stadt, wo so viele Menschen in der Fahrradindustrie arbeiten. Sie haben anscheinend jetzt einen Fahrradbeauftragten in der Stadt, aber das scheint sehr langsam voranzugehen. Und dann dachte ich mir, es war so ein bisschen wieder so ein Realitätscheck, ich gestehen.
Ist dir das zu Fuß gehend aufgefallen oder bist du auch Fahrrad gefahren oder bist du
Mit dem Rad bin ich nicht gefahren, ich bin viel gegangen. Mhm. Ja. Und auch
Und
mal
schon
mit dem
da.
Auto in die Stadt reingefahren, ja.
Ja, wenn es einem da schon auffällt, dann, also auf dem
Ja.
Rad ist es ja meist noch viel intensiver, die, ja, die Infrastruktur, Erfahrung.
Ja. Und so war das Feedback dann auch. Also es hieß, es kommen ja auch viele Canyon-Mitarbeiter aus Köln und auch von RTI. Vielleicht ist es in Köln besser. Ich bin mir nicht so sicher, ob überhaupt der Ruhrpott so generell so fahrradfreundlich ist oder ob das nicht auch so ein bisschen so ein stark autogeprägtes Gebiet ist. Schreibt uns gern, wenn ihr aus
Du
der Ecke
meinst das
kommt.
Rheinland, Köln, Rupp.
Ja. Oh Gott, habe ich was Falsches gesagt?
Sissi.
Okay. Schnell ablenkend. Was ist noch passiert? Was ist mir noch aufgefallen? Grape gibt es nicht mehr. Kannst du dich erinnern, wer Grape ist, wer
Ich kann
Grape
mich
war?
sehr gut erinnern,
Sehr
weil das
schön.
nämlich ja noch gar nicht so lange her ist, dass das einfach eine Sensationsmeldung war, dass Porsche jetzt, ja, in E-Mobilität oder in Fahrrad investiert, ja, und schon hat sich's aus investiert.
Ja, beziehungsweise geschluckt. Also ich weiß jetzt nicht, was mit Grape selbst passiert, aber kannst du dich erinnern, was Grape ist oder war?
Ja,
Erzähl
E-Bikes,
mal.
E-MTBs.
Ja. Also sie haben diese, ich glaube aus Tschechien kommend.
Ja, und stimmt, um ein eigenes Motorsystem herum,
Kroatien.
ne?
Tschechien, Kroatien. Oh Gott. Und sie haben es damals betitelt als das First fully connected E-Bike der Welt. Und ich glaube, es ging für Porsche auch sehr um dieses Connectedness, also so ein Software-Thema, mehr als jetzt um eine Hardware, also eine Fahrradmarke aufzukaufen.
Ja.
Aber ja, kleine Marke, sie haben, glaube ich, 2018 schon mal so kleine Anteile gekauft gehabt und haben dann 2021, soweit ich mich erinnere, oder 22, aber ich glaube 21, die Marke komplett übernommen. Und das Zweite, was dann eben kam, war die Übernahme 2022 von Fazua, dem Antriebshersteller, der hier vor den Toren Münchens, fast in Spuckweite von mir, wenn ich ein paar Kilometer spucken könnte, in Ottobrunn. Ja, und die wurden von Porsche 2022 aufgekauft, das Startup. Und das war, ja, hat schon für Furore gesorgt damals. Ja. Und so wurde aus diesem Zusammengekaufe Porsche E-Bike Performance, das vielleicht heute schon die ein oder der andere kennt. Und mit dem Fokus hier Motoren zu entwickeln für die E-Bike Welt. Und die sind jetzt da in den Räumlichkeiten von Fazua. Kennst du denn den Hintergrund zwischen Porsche und Pon?
Fang beide mit P an. Erleuchte mich.
Popo, das war immer so meine. Fand ich natürlich sehr witzig.
Lol.
Als dieses 2022 da dieses Konglomerat so ein bisschen aufgetaucht ist. Also vielleicht erkläre ich erstmal, was Pon ist. Also bitte schaltet sofort ab, wenn euch das nicht interessiert, aber das ist wirklich, wirklich spannend, wenn
Nee,
man so ein bisschen den Hintergrund.
Sissi wird sich kurz fassen. Ihr könnt dranbleiben.
Nein, aber es ist auch wirklich spannend, was da so im Hintergrund passiert, welche Fäden gezogen werden und von wem, ja? Also, dass wir hier schon von der Automobilindustrie durchaus gesteuert werden, wenn die Leute immer so in ihren Urban Arrow-Fahrrädern sitzen oder Babu und sagen, oh, die IAA ist böse und nicht wissen, dass sie in einem Gefährt sitzen, die zu einem grundsätzlichen Automobilkonzern gehören, ja? Also die Pon Holding, Pon geschrieben, tatsächlich auch von dem Gründer, der Nachname einst, ist auch bis heute, glaube ich, familiengeführt, und war nach dem Zweiten Weltkrieg der Hauptimporteur von VW in den Niederlanden. Und ist es, glaube ich, bis heute Audi, Porsche, VW, alles, ja. Und das ist eine sehr, sehr enge Verbindung. Und angeblich ist auch der Gründer für das Design, also irgendwie so eine Skizze, war wohl die Grundlage für den ursprünglichen VW-Bulli. So, das zum Hintergrund. Pon hat sich schon von einigen Jahren, Jahrzehnten so gedacht, wir kaufen auch ein paar Fahrradmarken dazu und spreaden mal so unsere Wings in diese Richtung. Entschuldigt mein Denglisch. Was gehört alles zu Pon
No
inzwischen
prob.
dazu? No prob. Fokus, eben Urban Arrow, Gazelle, Movelo, Swap Feeds. Ja, das gehört alles schon zu Pond dazu. Wurde in
Veloretti, glaube ich auch. Kennst?
Ja, sehr, sehr viel und auch in anderen Bereichen, nämlich zum Beispiel auch, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehend auf dieses Popo-Comment. Und Porsche, als sie Fazua und Grape aufgekauft haben, haben sich zusammengeschlossen mit Pon, um hier den Hintergrund zu schließen. Das war ein Joint Venture der beiden, also Porsche und Pon, deswegen mein Popo-Gedanke. Und die arbeiten sehr eng zusammen, sind eben auch schon seit Jahrzehnten eng verbandelt. Was jetzt nochmal sehr präsent war auf der IAA, sind die war Volkswagen Financial Services. Und die wiederum sind so, haben 49% von der Fahrradleasing-Tochter von Pon gekauft, Bike Mobility Services. Und die gehen jetzt so richtig in dieses Dienstradleasing-Ding rein. Wollen das auch in die USA bringen. Weiß nicht, wie da die Regulatorien sind, aber ja, die geben da mächtig, mächtig Gas. Also nur wenn man immer so vielleicht Urteile fällt und so die Fahrradindustrie und die Automobilindustrie so konträr sieht, da sind so viele Verknüpfungen und dieses, also was da gerade passiert auf dem Markt, das ist unglaublich und ich will es wirklich auch überhaupt nicht verurteilen. Das ist einfach der Kapitalismus. Das ist der Weg der Dinge, dass Fahrradmarken aufgekauft werden oder kleine Marken, egal was, egal wo, ob Startups sind im Softwarebereich und von Großen infiltriert wird und man kriegt es oft nicht mit. Und ja, also wer was Alternatives fahren will, der kann ja ein Cargo fahren oder ein Muli oder wie auch immer, die jetzt da nicht groß irgendwie wo dazugehören. Ja.
Die Babos, die neigen auch dazu, also zumindest das Dreirädrige, neigen dazu, komplett abzuheben, wenn man eine Gefahrenbremsung macht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es gab jetzt nochmal Thema Lastenrad, Unfallgefahren im Fernsehen. Beim WDR, glaube ich. Diesmal aber wesentlich differenzierter dargestellt und auch so ein bisschen mehr ja, pro Lastenrad. Also, dass man jetzt nicht komplett danach Angst hat, jemals in ein Lastenrad zu steigen, so wie das das erste Mal der Fall war, als diese Crashtests vom ADAC und von der DEKRA waren es, glaube ich, da durch die Medien gegangen sind. Das war ja ganz schlimm. Diesmal, das war ein bisschen war besser gemacht diesmal und da haben sie verschiedene Typen auch gegeneinander getestet, Lastenradtypen und da war auch ein dreirädriges Babo dabei und das hat halt vorne beidseitig ja eine Bremse und hatte man dann so übertrieben stark vorne natürlich also die Verlagerung also die Bilder sind krass. Der stand dann immer so mit so einem Stoppie, stand er dann da auf der Straße mit einem Lastenrad. Ja,
sehe ich tatsächlich hier bei mir 50% der Lastenräder in meinem Eck sind Babus. Und sind halt diese Holzkisten auch, seit ich bei Cargo war und da mal verstanden habe, was man, wie wichtig auch tatsächlich das Material ist für den Schutz der Kinder. Das ist, schaue ich da mit einem anderen Blick drauf. Ja. Aber Babo gehört ja jetzt nicht zu Pon, sondern zu Axel.
Ach so, war das.
Sollte ich dir mal ein bisschen was zu Axel erzählen?
Kannst du machen. Oder wir nutzen das jetzt als Übergang, um unser neues Format anzuteasern, wo es sehr viel von solchen Industrie-Insights zu erfahren gibt. Unterhaltsam und humorvoll aufbereitet von der lieben Sissy.
Ach so, ich dachte von meinem Gegenpart.
Und deinem Gegenpart. Ja. Wir können das aber auch, wenn du es raushauen willst, hau raus.
Ja, nee, das werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal erklären, weil das wichtig ist, dass man jetzt nicht nur hier diese Pon-Holding versteht und was dahinter steckt, sondern vielleicht auch die anderen großen Player. Ja, aber wir werden ab nächsten Monat alle 3 Monate eine Catch-up-Folge aufnehmen mit Alex Tusbas. Und
Den ihr alle
Alex,
kennt?
ja, hatte ich vor jetzt auch schon wieder einigen Monaten hier im Podcast und die Reaktionen waren sehr. Also es gab Reaktionen und
Kontrovers.
ich glaube auch alle durchgehend positiv und es haben sich einige Leute tatsächlich mehr so Menschen, also Grüße auch an alle, die geschrieben haben oder im Forum sich gemeldet haben. Und ja, Alex hat es auch super Spaß gemacht und er ist wirklich einer der Köpfe in der Fahrradindustrie, das muss man so sagen. Also der Antreiber gewesen damals vom E-Mountainbike. Ohne ihn wäre das damals nicht losgetreten. Und er ist einer, der den Widerstand sucht und feiert. Also ich weiß nicht, ob er ihn sucht, aber es ist zumindest kein Hinderungsgrund für ihn, nicht weiter in eine Richtung zu denken. Im Gegenteil, ich glaube, das feuert ihn noch an. Er hat sehr spannende Ideen, die weiß was ich woher kommen. Und früher, vor Corona, hätte man gesagt, ein Querdenker. Und auch so ein, ja, kann man heutzutage leider nicht mehr sagen, ein Enfant terrible, der sich nicht scheut, irgendwie eben auch mal anders zu denken als der Mainstream oder was da draußen so gefordert. Und ja, auch so ein bisschen in diese Street-Credibility, das muss man ja auch dazu sagen. Mainstream ist es ja gar nicht, sondern oft ist ja so, muss man seine Street-Cred bewahren. Und das wäre halt damals, hat die Street-Cred nicht gesagt, jawohl, wir wollen einen Motor in Mountainbikes. Also er war der Sünder vom Herrn, der Judas, und hat das durchgezogen und lässt sich da nicht abschrecken. Und wir sprechen aber nicht über seine Marke, wo er ja, CEO ist, Hefer. Das ist wirklich ganz klar tabu. Er tritt nicht als Hefer-CEO auf, sondern als Brancheninsider und Mensch mit
Kontrollier
vielen
das.
Gedanken im Kopf. Ja, das kriegen wir schon hin.
Ja.
Er hat zu viel im Kopf. Ich glaube, da Hefer, das dürfen wir gar nicht laut sagen.
Nee, es ist
Aber
super.
nimmt
Ich
nur einen
freue mich da
Teil
auch richtig drauf.
ein.
Mir hat das auch gefallen,
Ja,
wie er
schauen
da so ein
wir
bisschen
mal. Lots of
vom
pressure.
Leder gezogen hat. Und
Er hat natürlich auch tolle Themen.
mir gefiel auch das Bild gerade, dass er den Widerstand sucht als E-Mountainbike-Pionier. Ist das ja irgendwie, passt das ja mit dem Widerstand und der Reibung.
Ah,
Und
schaut in die
der
Richtung habe ich natürlich nicht gedacht.
Elektrizität.
Ja.
Ja,
Ja,
cool,
aber
das wird gut.
ich,
Wird das
jetzt
auch
geht.
Ketchup heißen oder müssen wir uns noch was überlegen?
Ach, ich glaube, wir bleiben beim Ketchup mit Alex, oder? Müssen wir uns vielleicht noch Gedanken
Oder
machen.
Ketchup und Mayo. Keine Ahnung. Das
Wäre gut,
gewisse,
wenn
mit
er
dem
Mayo
gewissen
hießen würde.
Etwas.
Ja, bei Ghost gab es mal einen Mayo. Als Brandmanager vor vielen Jahren, was mich wieder zu Axel bringt.
Ah, oh, ja.
Oh, was ein Übergang. Also Babu gehört zu Axel, so wie Ghost und Kuga, Lapierre, Highbike, Vinora. Also Axel auch eine große Gruppe. Pon wollte einst, vor 6, 7 Jahren, glaube ich, Axel kaufen, hat dann aber nicht geklappt. Und wurde in den letzten paar Jahren von KKR, so einem Konsortium, dann gekauft.
Kurze Nachfrage, hat das was mit Kartellbildung zu tun oder war das einfach nur
Bei Axel
Lustes
damals,
Geplatz?
ich glaube, sie hatten einfach zu niedriges Angebot.
Okay.
Ich glaube, es wäre dann geprüft worden, aber wurde gar nicht geprüft, weil das Angebot schon mal Axel nicht gereicht hat. Jetzt ist Axel aktuell, finde ich, wieder ganz interessant, weil sie haben einen neuen Vorstand oder es wurde ein neuer Vorstand einberufen und das ist Ton Anbeg. Und der, nein, 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 der, nein, Ton Anbeg war der Chef von Axel. Es tut mir leid, ich denke in die falsche Richtung. Ton Anbeg war bis März bei der Axel-Gruppe Chef. Hat jetzt gewechselt, ich erzähle gleich wohin. Und jetzt haben sie einen neuen Chef. In dieser Interimsphase war irgendwie, keine Ahnung, eben ein Interimchef. Thierry Jegen. Und rate mal, wo Thierry Jegen vorher war. Ich will das auch gar nicht kommentieren, ich will es nur.
Sag.
Taco und Tesco. Also Taco die Billigmarke
Ja.
und Tesco die. Ich noch kenne als britische Supermarktmarke. Und jetzt kommt dazu
Taco
Axel.
Fashion.
Taco Fashion.
Ah.
Taco Billig Textil. Also du, das ist sowas wie, Axel hat jetzt einen Chef, der von Kik kommt.
Der Textil-Discount.
Aber ich will es überhaupt nicht werten, vielleicht ist er ein toller Kerl. Und ich möchte auch nicht wertend, aber trotzdem dazu sagen, dass noch einer in den Vorstand geholt wurde, beziehungsweise in den Vorstand geholt wurde und jetzt zum 1. Oktober, Kasper Rohrstedt. Der Typ, der in Adidas jetzt nicht, in Herzogenaurach bei Adidas jetzt nicht gerade beliebt war. Ja. Also ich meine, der hat die Marke bergab gewirtschaftet. Wenn man da mit ein paar Leuten spricht, die fanden ihn alle nicht gerade einen geilen Chef. Und so Typen, weißt du, finden dann sofort wieder einen Job und gehen dann in den Vorstand. Wirklich, vielleicht ist er auch perfekt und wird jetzt bei Excel voll performen. Aber also, ich verstehe diese Welt überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Es macht so ein bisschen...
Und halt alles nur Typen, ne?
Das sowieso. Geht mir. Ja. Und dann auch noch Ton Anbeck. Also der jetzt CEO war, nee, in den Vorstand gerufen wurde von der Axel, also mit Rohrstedt. Der war vorher... Nein. Der CEO war bei der Axel-Gruppe, ist jetzt im Vorstand von der Signa-Gruppe. Und die Signa-Gruppe, also sorry, aber das ist sehr verwirrend, aber die Signa-Gruppe ist sozusagen Konkurrenz, beziehungsweise, ich weiß nicht, sagt dir das was? SSU, Signa Sports United? Dir wird es gleich was sagen. Dazu gehören lauter so Tennisseiten Wiggle und Fahrrad.de. Und wer besitzt SSU mehrheitlich? René Benko, dieser Karstadt-Käufer, Selfmade-Milliardär aus Innsbruck, Immobilienmogul. Ja. Das ist irgendwie, alles, was er anfasst, funktioniert nicht und trotzdem ist er Milliardär. Dem gehört diese Gruppe, die sitzt in Berlin und war jetzt seit 2021 in New York an der Börse gelistet und wird jetzt von der Börse genommen.
Läuft.
Und ja. Dahin wechselt jetzt eben Ton Anbeck, der von der Axel-Gruppe kommt. Was für ein Morast. What a Sumpf.
Ja.
Also für uns Bayern eigentlich normal, aber also ganz ehrlich, wenn man da so mal ein bisschen eintaucht, dann wird es einem ganz anders. Und ich kenne Leute, die bei der Axel-Gruppe arbeiten. Das sind wirklich tolle, tolle, tolle Menschen. Das sind tolle Marken. Aber was da wieder dahinter steckt, das macht einem einfach irgendwie... Wie gesagt, vielleicht sind auch das tolle Manager und man hat sie bisher verkannt.
Ja. Genug Stoff für eine neue Netflix-Serie.
Ja, die schreibe ich jetzt.
Ja.
Mhm.
Aber vielleicht vorher noch ein paar positive. Ja. Schaltet unbedingt ein. Ein paar positive News aus der Verkehrspolitik.
Zum Abschluss?
Zum Abschluss, ja.
Ja.
Wir haben da zum einen die EU Cycling Declaration, über die wir bereits berichtet hatten, als sie sozusagen in Planung ging oder als man sich vornahm, diese Declaration zu verfassen. Nun wurde die Declaration verfasst, manifestiert. Die wichtigsten Punkte kann man auch bei uns auf der Seite nachlesen. Es ist wirklich ein sehr ambitioniertes, umfassendes Schriftstück, und aber nach wie vor nur der Vorschlag für eine Erklärung des Parlaments
und des Rats. Die zwei müssen das jetzt noch anschauen, vielleicht kommentieren und dann gefälligst implementieren.
Genau, und dann würde es bindend werden für alle Mitgliedstaaten und dann dann geht es bald richtig rund auf den Fahrradautobahnen der Großstädte.
Oh, ich liebe deinen Optimismus.
Ja.
Ja, ich habe auch positive News noch zum Abschluss. Wales, wer hätte das gedacht, dass positive News aus Wales kommen? Wales hat landesweit tatsächlich ein Speedlimit eingeführt von 20 Miles per Hour. Ich glaube, das sind so ein paar 30 km/h. Wenn man es umrechnet, in Wohngebieten. Und das flächendeckend tatsächlich landesweit. Man sagt, es sind so rund 35% aller walisischen Straßen, die davon betroffen sind. Okay. Mhm. Und auf den restlichen Straßen kannst du auch nicht schneller fahren, weil immer Schafe rüberlaufen. So meine Wales-Erfahrung. Aber ja, hey, Grüße nach Wales. Well done.
Ja.
Sehr cool. Und man kann auch nicht viel schneller fahren, weil man diese Ortsschilder immer lesen muss und die natürlich auf Walisisch mindestens 37 Buchstaben beinhalten.
Ja, nur Konsonanten. Ja, genau. Ah, nee, das war, nee, das war Island.
Viele, ja, aber die haben auch viele. Ja. Also, Gruß nach Wales, vielen Dank. Vorbildlich.
Cool. Ja, das ist doch schön, immer on a positive note.
Absolutely. Und diesmal aus Wales. I love it. Thank you guys for listening. Und vielen Dank dir, Laurenz. Wir sehen uns jetzt im nächsten Monat nicht, weil dort Alex sitzen wird. Mhm. Aber dann wieder, ich werde dich total vermissen.
Ja, das hoffe ich doch. Also
ich hoffe, Alex ist ein wirklich guter Ersatz.
Ja, ich bin schon total. Das wird unser Ziel. Ich bin jetzt schon total amüsiert. Das wird eine super Folge.
No pressure on Alex. Alrighty, schreibt uns und nimmt fleißig das Rad.
Genau.
Adieu.
Ciao, ciao.